endlich leben.
Oder auch endlich leben.
Ja, beides hat miteinander zu tun.
Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben.
Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast.
Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen.
Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Willkommen zu einer neuen Folge «Endlich leben». Ich bin Evelyn Gutknecht. Nach dem Gespräch mit meinem heutigen Gast sehe ich die ganz kleinen, alltäglichen Sachen gerade nicht mehr als so selbstverständlich. Dass ich zum Beispiel am Morgen allein aufstehen kann, zu meinem Schrank laufen, Kleider rausnehmen und mich anlegen, all das ist ganz normal für mich. Für den Dominik Hirschi nicht. Oder nicht mehr, muss ich sagen. Er ist seit einem Unfall im Rollstuhl und ist bei vielem auf Hilfe angewiesen. An das hat er sich nach seinem Unfall ganz fest gewöhnen. Am Anfang war es einfach der Horror für ihn, erzählt er.
Und das ist wirklich, also das ist so schlimm gewesen, eben nicht selber können essen. Wenn ein Fleuge irgendwie auf die Nase ist und einem gekutzelt hat, dann konnte ich es nicht selber wegnehmen. Und ein guter Freund ist dann ins Bett gekommen, der hat mir das dann noch ein paar Mal erzählt. Ich habe ihn gefragt, kannst du mir nicht Tränen abputzen? Und das ist, das ist dann ihm und mir schlussendlich auch einfach tief rein, ja, dass ich eben so all die Sachen nicht konnte. Ja.
Unvorstellbar, oder? Ich meine, wenn man so hilflos ist und sich nicht einmal Tränen selber abputzen kann. Ich bin mega froh für ihn, dass er heute, fast 13 Jahre später, nicht mehr an diesem Punkt ist. Vieles kann er wieder selber machen, Autofahren zum Beispiel, und er kann auch wieder als Treuhänder arbeiten. Es war aber ein langer, harter Weg gewesen. Und von diesem Weg in ein neues Leben erzählt er uns in dieser Folge. Und er erzählt auch, warum er heute keine Angst vor dem Tod hat. Bei seinem Unfall damals hat er nämlich etwas ganz Spezielles erlebt.
Ich hatte nicht Angst, sondern bin einfach weg. Und ich war dann einen kurzen Moment im Himmel gewesen. Und ich weiss, so muss ich nicht Angst haben vor dem Sterben, weil ich weiss, es wird einfach genial sein.
Wie war es gewesen, dort an diesem Ort, dort im Himmel? Und wie war das Erwachen in einem gelähmten Körper für ihn gewesen? Mit vielen Fragen im Gepäck bin ich auf Huttwil in Bern gefahren. Gespannt auf die Begegnung mit dem 42-jährigen Dominik Hirschi. Schön, kommst du mit.
Dominik, freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf, hier in Huttwil. Vielleicht als erstes gerade, Dominik, stell dich doch mal vor, wer bist denn du?
Genau, ich bin der Dominik Hirschi, ich bin hier nicht weit weg von hier aufgewachsen, im Rohrbachgraben. Nach der Lehre bin ich auf Bern gezögelt, weil ich dort eine Arbeitsstelle habe gefunden und habe dort 10 Jahre in einem Treuhandbüro gearbeitet. Dann habe ich kurz ein Jahr im Kinderhilfswerk gearbeitet und dann habe ich einen Stellenwechsel geplant. Und dann vorgängig hatte ich Ferien geplant oder hatte die Ferien auch angetreten. Und dann ist der Unfall gekommen und seitdem hat mein Leben ganz andere Wände genommen. Genau.
Und auf das gehen wir in diesem Gespräch in den nächsten Minuten ein, was da genau für einen Unfall passiert ist und was das für dein Leben bedeutet hat. So viel kann ich schon sagen. Du bist Tetraplegiker. Also das habe ich jetzt auch gerade, wenn ich in dein Haus reingekommen bin, habe ich das gerade gemerkt. Es ist ja alles eben aus, es hat keine Stege. Und die Türe, die ich geläutet habe, ist automatisch aufgegangen. Du hast da mit so einem Drucki können Türen aufmachen, dass du eben nicht musst anfahren und von Hand aufmachen. Also dein ganzes Zuhause ist auf dich zugeschnitten. An was merkt man das sonst noch, ausser jetzt an den automatischen Türen?
Aber sicher schwellenlos und überall relativ grosse Türen. Es hat zum Beispiel bei der Küche haben wir verschiedene Sachen fahrbar gemacht, dass sie gut dazukommen. Mhm. Im Bad haben wir geschaut, dass man zum Beispiel bei der Dusche eben zu weg sind, rein kann, dass man beim Lavabo dass es gut unterfahrbar ist. Ich habe ein grosses Auto, ich weiß nicht, vielleicht hast du es gesehen.
Ja, einen halben Lastwagen.
Genau. Und darum mussten wir einen grossen Carport machen. Mhm. Genau, alles relativ grosszügig.
So, dass du dich auch gut kannst bewegen mit dem Rollstuhl und nicht irgendwo immer anetatschst.
Genau.
Jetzt kannst du vielleicht noch schnell etwas sagen zu Tetraplegiker. Also, weißt du, was bedeutet das ganz genau? Was ist ein Tetraplegiker?
Das ist, wenn vier Extremitäten gelähmt sind. Das heisst, Beine, jetzt in meinem Fall, sind komplett gelähmt und die Arme, die sind teils gelähmt. Also ich habe verschiedene Muskeln, die funktionieren, wie der Bizeps oder der Delta-Muskel, wo man die Arme lüpfen kann. Aber verschiedene Muskeln, wie zum Beispiel die Hände oder auch die anderen Muskeln in den Armen, sind betroffen und darum kann ich die Hände zum Beispiel nur das Handgelenk hochziehen und runterlassen, aber nicht die Finger selber bewegen. Mhm. Und das heisst Tetraplegiker. Tetraplegiker kann sein, dass man die Arme gar nicht kann bewegen kann, bis eben, dass man sogar noch einen Teil der Hände oder so kann bewegen kann. Mhm. Darum ist es sehr unterschiedlich, was ein Tetraplegiker kann. Genau.
Also in deinem Fall heisst es aber, dass du eigentlich noch recht viel kannst, in Anführungszeichen, im Vergleich eben zu Tetraplegiker, die dann praktisch fast nichts mehr können.
Genau, der bekannteste ist der Samuel Koch, der wirklich die Arme fast gar nicht kann, brauchen. Genau, und da bin ich zum Glück eben auch so, dass ich zum Beispiel Auto fahren kann. Mhm. Das ist wirklich gerade so. Ich kann gerade Auto fahren, aber viel mehr gelähmt dürfte ich nicht sein, für das ich nicht Auto fahren kann.
Ja. Natürlich ein spezielles Auto oder alles auf dich jetzt zugeschnitten, damit du kannst fahren. Du kannst nicht lenken, wie ich jetzt an einem Steuerrad könnte lenken, oder?
Genau, ich habe so einen Knüppel, den ich mit der einen Hand drinnen haben kann und da so das Lenkrad steuern. Und mit der anderen Hand tue ich Gas, Gel, bremsen.
Okay.
Und ich fahre zum Beispiel auch direkt hinter das Steuerrad, ohne Sitz. Und viele andere können noch transferieren, aber ich mache mich selber nicht ablöpfen, auf einen anderen Sitz überzuhocken.
Ja, also das heisst, du fährst mit deinem Rollstuhl direkt also hinter das Steuerrad?
Genau, richtig, ja. Genau.
Jetzt heisst es ja aber auch, dass du in deinem Alltag auf viel Hilfe angewiesen bist, oder? Also das fängt am Morgen an, du kannst nicht selber aus dem Bett und dich anlegen.
Ja, tatsächlich. Und das ist eigentlich etwas vom Stärksten, wo man merkt, dass man eingeschränkt ist. Mhm. Eben am Morgen zum Bett aus braucht man Spitex. Ja, sehr tolle Spitex, die am Morgen sehr auf meine Bedürfnisse geschnitten kommt. Also die kann man am 7. dreimal in der Woche, viermal in der Woche, zweimal am 4. ab 6. schon, weil ich dann früh arbeiten will. Und am Samstag kann man sich ein bisschen später, für wenn ich im Freitag im Ausgang bin.
Mhm. Genau. Das heisst, wenn sie nicht kommen würden, wenn sie dich einfach vergessen würden, wärst du quasi im Bett gefangen?
Genau, tatsächlich. Und am Abend ins Bett brauche ich auch Hilfe. Und dort hier habe ich eben einerseits zum Teil Assistenzpersonen am Wochenende. Auf der anderen Seite kann man sie unter Woche, kommt Spitex. Normalerweise zwischen 9:30 und 10:15.
Ja.
Und das ist halt einfach auch sehr einschränkend, wenn man neu irgendwie fort ist. Dann muss man immer schauen, Achtung, dann muss der frühzeitig wieder losfahren, dass man zur rechten Zeit heimkommt.
Ja.
Genau, weil sie halt nicht gerne irgendwie warten.
Also ich will mal länger in den Ausgang gehen.
Spontan,
das ist fast nicht möglich.
Nein, tatsächlich nicht. Ja, ausser eben, mit Assistenzpersonen geht es ein bisschen flexibler.
Ja.
Genau, da kann ich auch mal anrufen und sagen, es geht länger oder was immer. Und dann hat das so abgemacht, genau.
Wie ist das mit Ferien? Also eben, da müsstest du ja die Spitex fast mit in die Ferien nehmen.
Und das gibt es tatsächlich.
Oh, ja.
Genau, ja. Gibt so zum Beispiel Lernende, die dann zum Lehrabschluss sie ist schon mehr als jemand mal mitgekommen in die Ferien. Und das ist mega cool. Genau, wo das dann so 5-7 Tage die Pflege hat übernommen. Ich habe sogar eine Assistenzperson gefunden, die eine selbstständige Pflegefachfrau ist.
Ja.
Und dann macht ich das einfach. Und genau, und er hilft mir in diesen Ferien, quasi morgen Abend, genau für die Pflege.
Stelle ich mir aber auch noch schwierig vor, im Sinne von, du bist auf wildfremde Leute angewiesen, oder? Das muss ja dann gleich auch noch recht gut matchen, so menschlich, weil man kommt sich ja schon sehr nahe. Ich meine, sie machen die ganze Pflege, sie helfen dir beim Anlegen, dich ins Bett tun. Wenn du jetzt da jemanden hast, wo du findest, hey, der oder die passt mir jetzt gar nicht. Hat es das auch schon gegeben?
Ich bin sehr offen und ich glaube auch flexibel, so dass das eigentlich sehr selten vorkommt. In der Ferien tatsächlich noch nie.
Mhm.
Bei Spitex hat es schon 2-3 Mal ist vorgekommen, dass irgendwie die Person nicht gestimmt, nicht gepasst hat. Aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich es mit diesen Leuten besprochen und in den meisten Fällen haben wir das dann eigentlich auch gut können lösen, dass sie das so verstanden haben, dass ich das nicht mehr so will. Genau. Mhm. Aber ich sage jetzt mal zu 90% passt es mega gut. Gerade im Moment ist mit allen, haben wir auch sogar eine coole Zeit. Wir müssen wirklich entscheiden. Entweder regt man sich jeden Morgen auf, dass man Hilfe braucht. Oder das ist jetzt irgendwie wie, das sind jetzt für mich fast wie Kolleginnen geworden. Im Moment sind es ausschließlich Frauen, die ich halt über Gott und die Welt reden. Ja. Und das ist, ich tue sehr gerne mit Leuten Gespräche, mit dem Leben teilhaben von diesen Leuten. Mhm. Und das ist für mich sogar spannend geworden. Und probiere ich die Zeit gleich irgendwie ein positives dran zu sehen, genau.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ein Prozess war und das nicht von Anfang an so hast du gesehen. Ich möchte jetzt auch mit dir zurückspulen, Dominik. Dein Leben hat ja mal ganz anders ausgesehen. Du warst ein junger Mann, gewesen, aktiv, sportlich, voll im Leben, oder? Und dann bist du auf Ägypten in die Ferien und bist dort kitesurfen. Das war am 9. April 2013 gewesen. Was für Erinnerungen hast du an den 9. April 2013? Wie hat der Tag gestartet? Wie hast du dich gefühlt?
Der hat super gestartet. Wir waren in einem guten Hotel, nahe von dem Kitesurf-Hotspot in Ägypten, in Alguna. Und wir haben den Kollegen, der mir das Kitesurfen lernen wollte, oder hat auch gelernt, hat ein neues Brett aufgetan und wir zwei gemacht. Dann sind wir mal an diesen Spot gegangen, an den Strand und haben dort hier unsere ersten Gehversuche gemacht. Wir haben den Schirm aufgetan und es war gerade ein super Wind gewesen, so dass auch gäbig war zum Lehren und so. Und der Jonas hat mir das mega gut erklärt und alles. Und dann habe ich mal, man muss für den Schirm beim Kitesurfen zu steuern, muss man so 8 fahren, dass man gut drehen kann und so.
Vielleicht müssen wir noch ganz kurz einen Einschub machen. Musst du vielleicht noch ganz kurz erklären, Kitesurfen, weißt du, sagt ja jetzt nicht jedem etwas. Also wie funktioniert das? Du stehst auf einem, wie ein Surfbrett oder wie ein Snowboard ein bisschen von der Grösse und Form her, oder?
Genau, eigentlich so ein Surfbrett, ein relativ kleines Surfbrett. Und dann tut man sich eigentlich mit so einem Schirm wie einem grossen Lenkdrache, nicht ganz gross, so gross wie ein Fallschirm oder Gleitschirm, tut man sich dann so übers Wasser ziehen, genau. Mhm. Und dann habe ich eigentlich, am Anfang tut man das einfach so ein bisschen lernen, den Schirm zu steuern. Mhm. Dass man dann, wenn man im Wasser ist oder auf dem Wasser, dass man dann weiss, wie drehen und so weiter, genau. Ja. Und das bin ich erst auf dem Lehren gewesen und dass ich auch ein bisschen lerne, wie es ist, wenn man im Wasser innen ist und den Schirm muss steuern, bin ich dort hier so in 50 cm tief im Wasser gewesen, genau. Und dann, ist immer wie stärker der Wind geworden. Und hat der Jonas mir sogar noch gefragt, machst du noch? Und ich wie das Gefühl hatte, ja, jetzt kann ich da nicht mich lumpen. Und habe gesagt, Mama, ist gut, ich mache noch. Mhm. Und plötzlich habe ich aber gemerkt, meine Arme mögen nicht mehr den Schirm zu haben. Und dann hat man so eine Safety-Line, wo man kann ziehen kann. Und das hat eigentlich, man tut den Schirm so mit einem Knüppel steuern. Mhm. Und dann muss man den Knüppel loslassen, so dass der eigentlich dem Schirm entgegengeht, dass der Druck aus dem Schirm rausgeht. Und dann sollte sich der Schirm auf dem Wasser ablegen.
Und dann haltest du wie quasi an. Also,
richtig.
Ja, du fängst dann an schwimmen wahrscheinlich, oder?
Richtig.
Weil das Brett allein hebt dich ja dann nicht mehr lang.
Genau, genau. Mhm. Und dann ist man, sollte das eigentlich so, wäre er fertig und dann kann man den Schirm dann zusammenräumen. Und bei mir hat es eben nicht geklappt. Der Schirm ist nicht aufs Wasser, sondern hat sich wieder gefüllt mit Luft. Ja. Und er, weil ich nicht mehr hatte, zum Schirm steuern, hat es mich einfach unkontrolliert in den Himmel aufgezogen, so 6-7 Meter, und dann eben auch unkontrolliert ins Wasser oder eben in das knapp Meter tiefes Wasser runtergetatscht, so dass ich mit dem Kopf bin aufgeschlagen. Ich hatte dann eine Platzwunde gehabt. Und der 6. und 7. Halswirbel hat es bei diesem Aufprall gerade übereinander geschoben.
Ja.
Und so bin ich ich gehe davon aus, vom ersten Moment an gelähmt gewesen. Und weil ich dann weiterhin nichts hatte zum Steuern, hat es diesen Schirm wieder gefüllt mit Luft. Und so hat es mich dann fast einen Kilometer am Strand entlang geschleift. Also immer wieder aufgezogen und runtergefallen.
Also nicht mehr im Wasser, sondern auf dem Boden.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist so, schon so im seichten Wasser, einfach dem Strand entlang, genau. Im so knapp Meter tiefen Wasser.
Und bist du da bei Bewusstsein gewesen? Hast du das gemerkt? Ui, nein, Hilfe. Ich bin da irgendwie in einer Situation, die wirklich gefährlich ist auch.
Ja, genau. Das habe ich alles mitbekommen. Und ich habe gewusst, jetzt ist die Bucht fertig. Und wenn jetzt nicht irgendetwas passiert, bin ich dann im offenen Meer.
Mhm.
Und dann sind zwei andere Kitesurfer, haben das alles mitbekommen und die sind dann in meinen Schirm reingefahren und mich quasi vom Himmel oben runtergeholt.
Um den so bremsen, den Schirm, ja.
Richtig, genau. Und ich bin dann, das ist auch knapp einen Meter tiefes Wasser, bin ich dann ins untergetaucht, was ich mich dann gestoppt habe. Und weil ich meine Arme nicht mehr bewegen konnte, habe ich mich auch nicht mehr bewegt. Also, haben sie das Gefühl gehabt, ich sind gestorben, die Leute, die mich haben wollen retten. Auch der Jonas ist hinter mir hergerannt und hat da immer wieder gerufen, ich sei dort. Und die Leute, weil ich mich nicht mehr bewegt habe, haben ihm gesagt, ja, er ist gestorben.
Das hast du auch gehört?
Das habe ich alles gehört. Ach, dann, irgendwann, als ich dann wieder bei mir war, und dann, irgendwann mal, als ich ihn dann verstanden habe und selber wieder können reden, habe ich ihm gesagt, nein, ja, nur ich lebe, als er weitergerufen hat. Und er ist dort hier scheinbar mehrere Mal weit zusammengebrochen. Bis er dann bei mir war. Und dann haben sie mich dann einfach dort an den Strand gezogen. Ich weiss nicht mehr genau, wer dort alles dabei war, weil an dem Strand, wo ich im Surfen war, war ein Roman, der dann zumal Arzt zu tun war, auf dem Notfall. Der ist ein Schweizer und der hat dann geholfen, mich zu bergen.
Also der war per Zufall genau an dem Tag, an dem Strand.
Genau.
Der hat gerade gewusst, was machen.
Richtig. Ja. Oder auch ein anderer Arzt, der Orthopäd mit seinem Sohn, der Rettungssanitäter ist. Er war ebenfalls an diesem Strand gewesen. Und die haben mich dann alle zusammen mega versorgt. Sie haben mich auf einem Liegestuhl dort da. Und, und haben dort, die Ambulanz avisiert, weil man gemerkt hat, da ist etwas gar nicht gut.
Also du bist zwar ansprechbar gewesen, man hätte dich nicht beatmen oder so, aber eben nicht gut im Sinn von, du hast dich nicht bewegt.
Richtig, genau. Der Roman hat mir dann auch in den Oberschenkel geklemmt und hat gefragt, ob ich das spüre. Und habe nichts gespürt. Und da ist mir gerade die Geschichte von Johnny Erickson, das ist so eine Tetraplegikerin von Amerika, wo ich den Film auch gesehen habe. Sie hatte einen Badeunfall gehabt und mir ist gerade sofort das in Sinn
gekommen.
Und bei ihr war es ganz ähnlich gewesen und ich wusste, dass sie näher gelähmt war.
Dann hast du die Gedanken schon, du liegst dort an dem Strand und denkst, jetzt bin ich vielleicht gelähmt. Oder?
Ja, genau. Krass. Das ist mir, glaube ich, schon dann auch sofort bewusst gewesen. Genau. Genau.
Jetzt ist ja aber zwischendrin wie noch etwas passiert. Und zwar, wo du mit dem Kopf unter dem Wasser warst, du hast beschrieben, wegen dem Schirm bist du wie angemacht, also du bist an dem Schirm immer noch angemacht gewesen und du bist in dem Wasser gewesen mit dem Kopf und nicht rausgekommen. Das heisst, du bist ja eigentlich fast vertrunken, oder? Also du hast keine Luft mehr bekommen unter dem Wasser, logischerweise. Du bist eigentlich dort wie weg gewesen, ein Stück weit, und hast etwas erlebt.
Genau. Dann erstaunlich ruhig. Ich kann mich so gut erinnern, dass ich nicht Angst hatte, dass ich die Zunge ertrinke, sondern bin einfach weg. Und ich war nach einem kurzen Moment im Himmel. Wie da einfach, es war so ein mega Licht gewesen. Und ganz interessant, ein halbes Jahr vor meinem Unfall ist ein Freund von mir gestorben. Der hat Suizid gemacht und ich bin ihm begegnet. Und das war so real gewesen, der Peter ist, hat mich wie gerufen, komm. Und ich bin auch wie ihm entgegen wollen. Und es ist so schön, so ein angenehmer Zustand gewesen, wo ich wirklich hätte gerne mit ihm wollen gehen.
Also du bist wie, du hast das alles, was sonst rund um dich herum passiert ist, der Kite-Unfall, dass du jetzt da im Wasser bist, dass du eigentlich am Vertrinken bist, das ist alles weg gewesen. Sondern du bist an einem Ort gewesen, wo es dir gut gegangen ist, kann man das so sagen?
Absolut, ja.
Mhm.
Und er in dem Moment plötzlich reisst mich jemand aus dem Zustand raus, wo sie mich eben quasi gerettet haben.
Mhm.
Und da bin ich am Anfang fast wie ein bisschen verrückt worden. Also, ich hätte eigentlich jetzt das dort hier gerne weiterfahren wollen. Und gleich bin ich heute dankbar, dass mich jemand hat gerettet. Und ich glaube auch, dass es so gut ist, dass ich gerettet bin worden. Obwohl das Leben nicht nur einfach ist, wir haben vorher schon darüber gehabt, und gleich habe ich mehr schöne Momente als schwierige. Und darum kann ich heute irgendwie sagen, mal, ich glaube, es ist gut, dass es so ist.
Mhm,
obwohl, ich glaube, auch das Sterben nicht schlimm wäre gewesen.
Da würde ich unbedingt noch näher drauf eingehen, aber zuerst noch, also weißt, bist denn du auch körperlich tot gewesen? Hat man es können nachweisen? Ja, da hat es einen Herzstillstand gegeben oder irgendetwas? Oder ist das mehr einfach dein Bewusstsein gewesen, wo ja, wie weg sie ist und in dieser anderen Welt gewesen ist?
Ich glaube, das ist schon nur mein Bewusstsein, oder bewusst oder unbewusstsein gewesen, genau. Der Körper, das wäre zu wenig lang gewesen.
Ja.
Weil ich kann auch nicht sagen, wie lang das war, ob das 30 Sekunden war oder ob das 2 Minuten war. Das kann ich so heute nicht sagen.
Mhm.
Genau, das hätte man dann gerade müssen, schnell. Und das ist so nicht relevant gewesen, blöd gesagt.
Ja.
Genau, aber es ist so, weil es mir gerade kaum bin, habe ich dann wieder können, sag jetzt mal, den Leuten erzählen, habe ich das gleich gerade erzählt und ich habe es dann auch für mich aufgeschrieben, so dass ich es heute möglichst probiere, immer noch so zu erzählen und nicht weiss, was dazu dichten oder weglassen, wo irgendetwas nicht wäre gewesen oder so. Und darum kann ich es, glaube ich, immer noch so erzählen, als wäre es gestern passiert.
Ja. Das ist für dich in dem Fall auch wie etwas, also aber nachher wie klar gewesen, das ist passiert. Also weißt, man kann ja dann auch das Gefühl, ja, ich meine, in so einer Extremsituation, da bist du vielleicht auch wie am Träumen oder nachher mit Medikamenten und allem, dass man dann da anfängt zu halluzinieren. Aber für dich ist wirklich klar gewesen, hey, das ist wirklich passiert. Ich bin weg, ich bin im Himmel gewesen, ich habe meinen Freund gesehen, der schon gestorben ist.
Genau, also seine Frau ist mich dann auf der Intensivstation besuchen und ihr wollte ich das dann unbedingt erzählen. Und darum weiss ich, dass es so real war, dass ich das ihr unbedingt wollte erzählen. Das ist, ja, für mich ist das nicht unbestritten, dass ich das habe, erlebt. Also, das ist ganz klar passiert. Und, das, und ich weiss, so muss ich wie nicht Angst haben vor dem Sterben, weil ich weiss, es wird einfach genial sein.
Also, auch das Übergehen in die andere Welt, ist es für dich nicht etwas Schlimmes gewesen, sondern eben so ganz natürlich und friedvoll, kann man das so sagen?
Genau, genau. Wo du schon fragst, eben, es steht sogar neu in der Bibel, dass Sterben ein Gewinn ist. Und lange nicht. Aber bis dann hätte ich das nicht so irgendwie einordnen und auch nicht irgendwie gewusst, wie man das kann, ja, warum kann man das sagen, Sterben ist ein Gewinn.
Mhm.
Und ich glaube, dass ich da einen ganz kleinen Blick tun konnte, dass es wirklich nachher mega ein schöner Zustand wird sein.
Mhm.
Wo ich mindestens nicht muss Angst davor.
Kannst du uns noch ein bisschen mehr reinnehmen? Also ich weiss, es war ja nur ganz ein kurzer Moment gewesen, wo du weg bist. Du hast davon erzählt, dass du deinen Freund dort gesehen hast. Hast du sonst noch etwas gesehen, geschmückt, erlebt, wo dir noch ein bisschen mehr ein Bild gibt von dem Ort, wo du jetzt Himmel nennst?
Es war eine mega Leichtigkeit gewesen. Erstens eben sehr hell, sehr und sehr leicht. So wie eben wie ein Frieden, so ein tiefer Frieden, ja, wo so eben wie keine Angst mehr um ist.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, wir, also ja, dann, jetzt seit Im Rollstuhl habe ich 2-3 Mal auch sehr gefährliche Sachen erlebt, medizinisch, wo ich auch sehr nach mindestens einem Hirninfarkt oder bin dran gewesen. Und dort hatte ich wieder mal so auch Angst, so wie ich Todesangst hatte, weil ich sehr starke Schmerzen hatte. Und das hat man dort hier, habe ich einfach dort hier gar nichts gespürt. Obwohl es mir auch hätte müssen wehtun, oder ja. Aber das ist auch wirklich, das ist so ein friedenvoller Zustand gewesen. Das ist das, was ich mich noch so mal erinnere.
Ist das vergleichbar mit irgendetwas, was da auf der Welt schon erlebt hast, dass der Frieden, oder würdest du sagen, das hast du noch nie in diesem Ausmaß erlebt?
Das habe ich mir jetzt noch gar nicht so überlegt, aber wenn ich mir so überlege, zum Beispiel im Roten Meer bin ich auch schnorcheln und dort einfach im Wasser zu gleiten und einfach so den Fischen, dann, ich kann mich erinnern, dass unter mir durch so eine Roche ist geschwommen und einfach so eine schöne Zustand, einfach, es ist einfach schön, man kann einfach sein und ja. Oder auch wenn ich irgendwie in den Bergen war, wenn ich einfach so im Schnee schliegen kann und es einfach schön ist und irgendwie die Sonne tut dir hellen und so und erwärmen. Ich glaube, es ist so ein bisschen einfach ein angenehmer Zustand, ja.
Mhm.
Ja.
Du hast vorher gesagt, eigentlich, ja, wärst du eigentlich am liebsten dort geblieben und gar nicht zurückgekommen. Jetzt bist du ja gleich zurück und du sagst auch, hey, das Leben ist ja irgendwo gleich auch schön. Und doch gehen wir nochmal an den Moment, wo du dann realisiert hast, hey, es ist etwas gar nicht gut. Also man hat dich ja dann ins Spital geflogen, glaube ziemlich schnell, bist auf Nattwil gekommen, gell? Hat dich operiert und dann irgendwann, nehme ich an, sind ja die Ärzte zu dir gekommen und haben gesagt, Herr Hirschi, Sie sind Tetraplegiker, das, was du eigentlich ja in dem ersten Moment schon befürchtet hast. Was sind da für Gefühle, für Gedanken durch deinen Kopf, durch dein Herz?
Also der erste Moment, wo ich es so realisiert habe, ist noch vor der Operation. Ich war dann in Insel gewesen und da haben sie mich informiert, was sie jetzt alles werden machen. Meine Eltern waren bei mir gewesen und ich habe den Arzt, der mich operiert hat, so gefragt, werde ich jemals wieder arbeiten können? Ich bin Buchhalter, Treuhänder und arbeite im Büro, ob das wieder möglich sei. Und hat er mir dann gesagt, nein, das wäre nie mehr möglich sein. Wow. Und ich habe scheinbar, das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber die Eltern haben gesagt, die haben dann einfach okay gesagt und meine Mami ist wirklich gerade dumm. Weil sie hat einfach gerade mehr gesehen, abjetzen, nur noch im Bett einfach zu liegen und einfach gar nichts mehr zu können. Und das ist, glaube ich, schon das ist ein Riesenschock gewesen. Wo ich zum Glück heute etwas anderes beweisen kann.
Mhm.
Ich kann wieder arbeiten und kann mich erstaunlich viel, ist immer noch möglich. Genau.
Aber das hast du ja so wie noch nicht gewusst, genau. Was wird möglich sein, oder? Man hat natürlich den Arzt, der ja draus kommt, sag ich jetzt mal, sagt, nein, das ist nicht mehr alles nicht mehr möglich, dann glaubst du dem ja ein Stück weit schon, oder?
Ja, und das ist, also ich würde ihn eigentlich gerne heute nochmal treffen und ihm sagen, schau, seid das nächste Mal ein bisschen vorsichtiger mit solchen steilen Thesen.
Mhm.
Weil man weiss einfach nicht, was zurückkommt. Man ist auch in den ersten 3 Monaten ist man so in einem spinalen Schock, wo sich das Rückenmark wieder noch erholen
kann. Ja.
Und in dieser Zeit tut sich eigentlich nicht zeigen, was kann man noch wieder bewegen. Also ich habe Leute gesehen, die komplett gelähmt, sie angekommen und die sind wieder zum Rollstuhl, also stehend oder laufend rausgegangen, weil das Rückenmark ist nicht ganz der Trend gewesen. Das hat sich wieder erholt soweit und haben sicher noch irgendwelche bleibenden Schäden, aber nicht so, dass sie nicht mehr laufen könnten, genau.
Ja.
Und bei mir ist es jetzt einfach so gewesen, dass das Rückenmark von vorne und von hinten sehr viel verletzt ist, dass ich komplett gelähmt bin.
Mhm.
Und dass jetzt eigentlich nicht mehr so ist zurückgekommen.
Also ist von Anfang an auch, oder gibt es Sachen, weißt, die dann doch noch ein bisschen gekommen sind? Aber du sagst ja, die Arme kannst du ein Stück weit bewegen. Ist das am Anfang noch nicht gewesen und hast das müssen lernen wieder?
Genau, das ist so. Die ersten, sind 6 bis 8 Wochen, habe ich sicher gar nichts bewegen können. Also von den Armen. Der Hals habe ich mich dann noch nicht, die ersten paar Tage nach der Operation noch nicht dürfen bewegen. Mhm. Sie mussten immer en bloc drehen und so, zusammen mit dem Kopf. Und das ist wirklich, also das ist so schlimm gewesen. Eben nicht selber können essen. Wenn ein Fliege irgendwie auf die Nase ist gekommen und einem gekutzelt hat, dann konnte ich es nicht selber wegnehmen. Oder auch, wenn ich gerannt habe, Tränen abwischen, ist nicht können.
Und das völlig ist wirklich hilflos, oder? Es ist
so schlimm. Und auch ein guter Freund ist dann ins Bett gekommen. Der hat mir das dann noch ein paar Mal erzählt. Ich habe das nicht mehr so realisiert, aber er hat eigentlich gefragt, kannst du mir nicht Tränen abputzen? Und das ist, das ist der ihm und mir schlussendlich auch einfach tief rein, dass ich eben so all die Sachen nicht konnte. Ja.
Oh, es schudert mich gerade ein bisschen, ja, krass. Aber weißt du, hat es dann in diesen dunklen Momenten all die Gedanken gegeben, hey, wäre ich doch einfach gestorben? Weil, also ich meine, das ist ja wirklich nicht das, was man sich wünscht und wahrscheinlich auch einfach denkt, ich will einfach aus dem raus, oder?
Absolut, also das hat es ein paar Mal gegeben. Und ich habe gedacht, nein, komm, wieso kann man nicht einfach Maschinen abstellen, kann man nicht einfach, also ich bin nicht der Maschine gewesen, dass ich überlebt, aber kann man nicht einfach machen, dass ich nicht mehr lebe. Das war auf jeden Fall so gewesen. Ich hatte auch sehr viel so Selbstzweifel gehabt und habe gedacht, wer will jetzt überhaupt noch mit mir zu tun haben? Ich werde ab jetzt ein Krüppel sein. Mhm. Ich werde ab jetzt, nicht mehr Sport können machen und so. Was hat das Leben noch für einen Wert? Was habe ich noch für einen Wert und so. Und auch dort habe ich ein sehr eindrückliches Erlebnis gemacht. Ich, vor allem auf der Intensivstation war es dann sehr krass gewesen, wo ich wie eine Stimme habe gehört und ich tue das Gott zuschreiben, dass mir wie Gott hat gesagt, du bist in meinen Augen immer noch genau gleich viel wert. Deine Leistung, dein gute Tun, all das hat bei mir so keinen Wert oder nicht irgendwie eine Relevanz, dass an Wert, also an dem Wert, den ich in dir sehe. Und ich liebe dich noch genau gleich fest, egal was du kannst. Ich habe mich vorher sehr viel engagiert, ob es beim Job war, ob das privat unter Kollegen war, oder ich war auch in einer Kirche dabei, habe Jugendanlass, einen nationalen von unserer Kirche, habe ich geholfen organisieren und so, habe mich extrem engagiert und auch das Gefühl gehabt, ja, da hat Gott doch die Freude und der muss stolz sein und bla bla bla. Und auch wenn ich mich da beim Arbeiten, habe ich ja immer, wir haben so immer gemessen, jedes es waren so vier Teams gewesen und da hat man sich gebettelt, wer das beste Team ist, also vor allem finanziell und so. Und dann habe ich immer geschaut, dass wir dort hier vorhin waren und ja, das
ehrgeizig.
Ja, extrem ehrgeizig.
Beruflich oder auch im Glauben sogar ehrgeizig.
Genau, und eben so recht ein Leistungsdenken gehabt. Und dann habe ich wie so realisiert, dass die Leistung, die ist echt so nicht relevant.
Mm.
Und das hat mir so tief berührt, wie das Gott mir hat zugesprochen, wie seine Liebe viel, viel weiter geht als die Leistung. Und es ihm eigentlich gelingt, wenn man einfach da ist und er Freude hat an mir, wenn ich mit ihm rede. Ich habe nicht immer Freude gehabt an Gott. Ich habe auch Gott lang dann auch angeklagt, auch nachdem, dass ich drei Halle alles fertig hatte und eigentlich daheim eine schöne Wohnung hatte. Dann bin ich noch in einer Mietwohnung in Lotzwil. Und aber auch dort war eigentlich mega gut eingerichtet und gleich, es hat mich das Leben so angeschissen. Und bis ich irgendwie das Gefühl hatte, hey, ich habe dann ein Buch gelesen, der ungezähmte Messias, und dort hat der Schreiber erzählt, wie er auch von einem Schicksalsschlag gern wie Gott müssen vergeben für das, was passiert ist. Und ich habe mir das dann noch müssen sagen, ich habe schon so Menge Seich gemacht, wo, glaube ich, Gott nicht so stolz ist auf mich. Oder auch, wo ich Menschen verletzt habe oder so, wo viele Leute mir haben müssen vergeben und vielleicht auch Gott hat mir müssen vergeben. Warum sollte nicht ich Gott mal vergeben für einen Fehler? wo ich in meinen Augen hat er das falsch gemacht.
Also er hätte dich müssen beschützen oder in deinen Augen? So.
Zum Beispiel, ja, genau. Oder den gleich zu sich nehmen oder ja, was auch immer.
Ja.
Und jetzt und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich probiere dort hier Gott zu vergeben und das hat mir einen neuen Zugang gegeben zu Gott. Und das, ja, das ist so ein bisschen die beiden Erlebnisse. Einerseits der Zuspruch von Gott, dass ich bei ihm wertgeschätzt bin, geliebt bin. Und auf der anderen Seite, dass ich ihm haben dürfen, vergeben. Und so auch wieder der, ja, Vergebung ist ja, tut ja immer wieder so eine Beziehung wiederherstellen.
Mhm.
Und das ist dann wieder, ja, das ist wie ein Schritt in die Richtung gewesen, ja.
Ich möchte nochmals auf den Zuspruch eingehen, den du erwähnt hast. Du hast Gottes Stimme gehört. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eine akustische Stimme dort in diesem Spitalzimmer gewesen? Oder ist das mehr so etwas in den Gedanken?
Ich kann es jetzt tatsächlich so nicht mehr genau sagen, ob es eine Stimme war oder einfach Gedanken. Ich weiss einfach, dass ich wirklich ganz zerstörende Gedanken hatte, selbstzerstörende Gedanken, dann auf der Intensivstation. Und dann ist einfach das so an mich hergekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, Gott hockt auf mich, an mein Bett und tut mir das so erzählen und tut mir das einfach so sagen.
Und das hat wie schon geholfen, damit die selbstzerstörenden Gedanken weg sind oder sind es einfach weniger geworden? Weißt, ist das so etwas Schleichendes gewesen? Oder ist es wirklich so gewesen, von dem Tag an, hast du gewusst, hey, ich bin immer noch wertvoll?
Das hat sicher dann geholfen und ist auch immer wieder mal weg gewesen. Aber ich habe sehr gerne Menschen. Und im Verlauf der ersten Reha sind wir rund 300 verschiedene Menschen besuchen.
Wow.
Ja, enorm viel Besuch gehabt, ja. Extra ein Doodle müssen einrichten, dass sich die Leute müssen einschreiben müssen, wenn das sie mich besuchen können. Weil ich sonst manchmal viel zu viel miteinander hatte. Und wenn sie sich nicht eingeschrieben haben, habe ich ihnen zum Teil gesagt, und sie mich gleich besuchen können, habe ich gesagt, schau, das sind nicht angemeldet, ich kann keinen Besuch empfangen jetzt. Genau.
Also du bist sehr gut vernetzt in dem Fall, sehr beliebt, kann man auch sagen, oder? Also du, ja, die Leute haben dich geschätzt, sonst würden ja nicht alle dich besuchen.
Genau, hoffentlich die meisten, ja. Nein, und das hat mir schon all die Anteilnahme, die Wertschätzung oder ja, einfach auch das miteinander austauschen, vielleicht auch mal miteinander beten, vielleicht mal miteinander. Es hat so einen Raum von Stille, wie so eine Kirche in Znotwil, wo für alle Religionen offen ist. Und da sind wir auch immer wieder mal dorthin. Und das Ganze hat mir irgendwie wie so gegeben, hey, schau, ich glaube, die Leute haben dann gleich noch Freude, mit mir unterwegs zu sein.
Mhm.
Und ein Beispiel ist, zwei von meinen besten Freunden, wo wir sie auf der Intensivstation sich besuchen, die sind, wie so vor der Tür, vor der Intensivstation, haben die zueinander gesagt, egal wie sie mich werden antreffen, sie werden immer zu mir haben. Und die haben das bis heute bewiesen.
Mega schön.
Wo wir wirklich bis jetzt einen mega guten Kontakt haben, viel zusammen unternehmen und so. Und das ist schon, aber ich glaube, man tut häufig sagen, Hauptsache gesungen. Ich würde dem widersprechen und sagen, Hauptsache gute Beziehungen.
Mhm.
Weil Beziehungen sind so wichtig, gerade wenn es einem nicht gut geht. Weil auch wenn man krank ist, todkrank, kann man immer noch gute Beziehungen pflegen. Und dann sind sie dann vielleicht noch viel wichtiger. Und darum sage ich, für mich und auch für die Leute, dass sie in ihre Beziehungen sollen investieren. Ja.
Mhm. Und gleich stelle ich es mir recht schwierig vor, so Beziehungen, dass da dranbleiben kann, dass die Beziehungen weiter bestehen, weil es hat ja einen langen Schnauf gebraucht, oder? Also deine Rehabilitation, das ist ja nicht eine Sache von ein paar Wochen gewesen, sondern ja, kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Wie lange ist das gegangen, bis du wieder hast können eben in eine Wohnung ziehen, wieder hast können anfangen zu arbeiten, wieder so ein bisschen in einen Rhythmus reinkommen, jetzt außerhalb von der Klinik?
Genau, der erste Jahr ist 10 Monate gegangen, also Ende Januar 2014 bin ich dann ausgetreten. Genau, und dann war meine Wohnung noch nicht ganz fertig gewesen. Und dann habe ich noch 4 Monate bei meinen Eltern gewohnt. Zum Glück ist es so bei ihnen relativ rollstuhlgängig dann, ja. Und er, das Auto ist auch noch nicht ganz fertig umgebaut gewesen. Auf das habe ich dann auch noch mal ein paar Monate gewartet. Und ja, das ist sicher, das hat mega Schnauf gebraucht. Und eben, ich habe so treue Freunde, ein treues Umfeld, wo mich immer haben, ja, immer haben unterstützt und sind dabei gewesen und haben mit mir, wir sind, haben so viele Sachen unternommen. Ich muss mich erinnern, wir sind, ja, dann habe ich noch nicht ein Auto fahren, sind wir ins Tessin, in die Ferien. Und dann sind wir einfach jedes Mal, wenn wir ins Auto müssen, haben sie mir das Auto übergelöpft. Und das war so ein mühsamer Krampf gewesen. Und gleich haben sie das einfach alles gemacht. Und das ist für sie mich unbezahlbar,
dich,
ja.
Sie haben dich einfach mitgeschleckt, ja, quasi. Also, ja, genau. Das stelle ich mir mega schön vor, so Leute zu haben, die sagen, hey, los, ja, es ist jetzt alles anders, aber du kommst mit. Wenn sich wie nicht bremsen, oder? Man könnte ja denken, hey, nein, das ist eben, ist alles kompliziert und überall musst du schauen, ist rollstuhlgängig und, ja, eigentlich so viele Barrieren, oder, in deinem Alltag. Mhm. Und wenn Leute sagen, wir helfen dir, diese Barrieren zu überwinden, meine, das ist mega schön.
Absolut. Eben, es ist, wir haben auch schon müssen Sachen schauen, was macht Sinn, was macht Spass beiden. Mhm. Wo bin ich dann auch fast mehr gequält. Wir sind zum Beispiel mal ins Lido, ins Locarno. Und dort haben wir gemerkt, das macht gar keinen Sinn. Ich bin dort einfach auf der Wiese, auf einer Luftmatratze gelegen, wo einfach nichts machen konnte, ausser dich auch nicht schwitzen zum Beispiel. Also ich musste immer schauen, dass ich einigermassen im Schatten bin, dass ich einigermassen gekühlt bin. Und die anderen sind ins Wasser, haben Fun gehabt und so. Und das habe ich gemerkt, das tut mir gar nicht gut. Mhm. Und das haben wir einmal gemacht, dann haben wir gesagt, und jetzt hören wir das auf und dann machen wir wieder andere Sachen. Wir tun gescheiter irgendetwas unternehmen. Ja. Genau, und dann haben wir schon verschiedene Sachen ausprobiert und eben zum Teil müssen sagen, das macht nicht Sinn und dann haben wir es dann auch lassen, genau.
Was sind denn so Sachen, die dir heute Spass machen, die auch so ein bisschen ähnlich sind, wie eben, du bist sehr ein aktiver Typ oder bist gerne in der Natur gewesen, hast gerne Sport gemacht. Ja, gibt es das noch in deinem Leben?
Genau, ich tue zum Beispiel Velofahren. Ich habe so ein Vorspannbike, wo ich damit meinen Rollstuhl hängen kann. Und das ist zum Beispiel etwas, wo wirklich noch recht gut geht. So um die 50 Kilometer kann ich mit dem Akku machen. Und so, das macht mega Spass. Und ich fahre so zwischen 20 und 25 Stundenkilometer. Also, das ist so eine gebige Velotour, die man machen kann. Es darf nicht allzu stotzig raufgehen und allzu stotzig nicht sein. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mega gerne mache. Und
wo auch ja, Freunde dich begleiten können mit ihrem Velo.
Ja. Absolut. Oder auch mit dem Göttibub mal unterwegs sein, mal eine Velotour machen. Das ist Fakt wirklich, wo ich kann sagen kann, das ist dann fast wie früher. Mhm. Zum Beispiel Skifahren habe ich auch immer sehr gerne gemacht. Aber dort habe ich wie zu wenig Funktion, dass ich das selber könnte oder sehr viel weit selber könnte, dass ich das dass es mir Spass macht. Sie könnten mich einfach führen und habe ich nicht so Bock drauf. Mhm. Genau. Mhm. Genau.
Jetzt, Dominik, möchte ich gerne mal mit dir so ein bisschen reingehen in die ganze Auseinandersetzung mit Leben und Tod. Eben, du bist so nah am Tod vorbeigeschlittert. Du bist schon im Himmel gewesen, bist wieder zurückgekommen. Du hast vorhin gesagt, du weisst jetzt, wie für dich ein Sterben ist es nicht so schlimm. Was hat sich sonst verändert durch das Ereignis auf deine Sicht auf den Tod und auch aufs Leben?
Ich glaube, ich bin auch viel dankbarer geworden für sehr viel, wo ich eben weiterhin kann, wo auch einfach, ja, wo funktionieren. Eben auch viel, extrem dankbar bin ich für die Familie zum Beispiel. Das, ich bin auch vorher auch dankbar gewesen, aber das irgendwie nie in dem Ausmaß geschätzt, wie ich das heute schätze. Mhm. Genau, wo ich, ja, oder allgemein fürs Leben, wo so viel bietet, blöd gesagt. Eben, wenn man einem nächsten Ort das Leben teilhaben und dass man vielleicht auch vom anderen mal etwas ablässt oder so. Das ist irgendwie so wertvoll. Und ich glaube, es können immer beide Parteien profitieren. Ja.
Also würdest du sagen, du bist dankbarer als noch früher als gesunder Dominik?
Ich habe das Gefühl, ja. Mhm. Mhm.
Vielleicht, weil du weißt, wie zerbrechlich das Leben ist.
Das, ich gehe davon aus, dass das ist. Weil eben vorher, es hat ja immer alles so gut funktioniert und ich habe mir auch nie müssen Gedanken machen, genau, ob ich jetzt etwas kann oder nicht. Ich bin auch finanziell zum Beispiel so aufgestellt gewesen, dass ich immer alles habe, was ich wollte. Bis dahin habe ich mir immer alles können leisten. Auch Ferien eben, oder irgendwie eine neue Sportart, ja, dann kauft man die Sachen gerade. Und das, ja, das nie müssen etwas überlegen. Und das ist heute schon ganz anders, ja.
Das ist deine Sicht aufs Leben und wie hat sich die Sicht auf den Tod verändert? Also ein bisschen etwas hast du uns schon gesagt, du hast keine Angst vor dem Tod, aber ist es jetzt auch nicht etwas, wo du findest, das sehnst herbei, das schon nicht?
Es gibt manchmal Momente, gerade wenn man die Gesundheit einem wieder ein bisschen tut, dass einen Strich durch die Rechnung machen und das hast du halt jetzt gerade in meinem Fall, oder ja, als Tetraplegiker ist man halt schon noch ein bisschen näher bei so, sag jetzt mal, die ganze Blase, Darmmanagement nicht so funktioniert wie, wie bei quasi Fußgänger, gibt es immer wieder Momente, ich mache es dann nicht mehr. Auch wenn es irgendwie zum dritten, vierten Mal hintereinander in den Infekt geht oder so, dann denke ich manchmal, ach, es könnte jetzt gut sein.
Okay.
Und nicht, weil ich einfach per se lebensmüde bin, überhaupt nicht. Aber einfach, ja, weil es einfach mega anstrengend ist. Und ich habe auch Freunde, die eben im Rollstuhl sind und jetzt zum x-ten Mal wieder irgendetwas gebrochen haben oder so. Und das ist einfach, ja, es ist einfach immer der Weg wieder zurück, bis man wieder ganz gesund ist, bis man wieder immer, ja, so in Rollstuhl kann, wie man das sich sonst gewohnt ist, ist es einfach extrem anstrengend. Oder auch wenn man eben wieder irgendwelche, eben zum Beispiel Druckstellen, ich bin zum Glück bis jetzt mehr oder weniger verschont geblieben. Vor 6 Jahren habe ich, oder knapp 7 Jahre habe ich mal eine Druckstelle gehabt, wo, es geht so lang, bis das wieder ganz gut ist.
Es ist dann wie Wund irgendwo.
Genau, und Gesäß war dann gewesen, und weil man halt immer auf dem Gesäß hockt, ja, jetzt im Fall von Rollstuhlfahrer, ja, dann kannst du einfach nicht auf. Dann musst du im Bett liegen, bis die Druckstelle ganz gut ist. Und wenn du das hast, dann liegst und wartest einfach nur, dass das wieder gut kommt. Und in solchen Momenten denkt man schon, ich mache nicht mehr. Also, ja, das habe ich schon von vielen Rollstuhlfahrern gehört, die haben gesagt, schau, jetzt kann es gut sein. Ja.
Und was gibt einem oder dir in so einem Moment dann gleich Kraft, zum Weitermachen?
Ich glaube einfach, wenn es dann wieder durch ist, ich bin Künstler im Vergessen.
Ist noch gäbig,
genau. Dann denkt man dann, oder ja, denkt man wieder vorwärts gerichtet, ich kann das relativ gut, dass man dann wieder sagt, hey, schau, und jetzt hat es wieder da, macht Spass und das macht Spass. Genau.
Dann habe ich das Positive gesehen oder das Dankbarsein. Und dann wieder zum Zug kommt.
Genau, zum Beispiel auch die Arbeit gibt mir auch immer wieder viel. Wir arbeiten im Treuhand, wo auch so viel mit Menschen zu tun hat, wo ich Leute kann begleiten in ihrem Geschäft und so. Und das sind dann auch wieder Sachen, die mich dann, man kann sagen, ablenkt oder halt einfach, ja, wieder ganz neue Ausrichtung gibt. Und das Fakt, ja.
Jetzt meine letzte Frage, Dominik, stelle ich immer jedes Mal meinen Gästen. Mein Podcast heisst ja «Endlich leben». Das kann man unterschiedlich deuten. Was heisst für dich «Endlich leben»?
Ich glaube, «Endlich leben» ist für mich eben zufrieden, in einer Zufriedenheit zu sein mit den Umständen, wo man im Moment ist. Ob jetzt das schwierig ist oder nicht, aber wie so eine Ruhe zu wissen, mal, es ist okay. Es ist vielleicht, ich sage jetzt mal, viele sagen, ja, hast du dich mit dem abgefunden oder ja, bist du mit dem versöhnt? Ich glaube, versöhnt, ich habe gelernt, damit zu leben, mit all diesen Einschränkungen, aber gleich näher auch zufrieden zu sein. Und mit, ich sage jetzt mal gerade, wenn man gute Beziehungen kann pflegen kann und sage jetzt mal meine Beziehung zu Gott, dass das irgendwie wie okay ist, dann kann ich endlich leben. Ja.
Danke vielmals, Dominik, dass du uns Anteil gegeben hast an deiner Geschichte, an deinem Leben. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke vielmals.
Das also die Geschichte von Dominik Hirschi. Mich hat sie sehr berührt. Dich auch? Dann darfst du den Podcast gerne weiterempfehlen, liken und auch gerne abonnieren. Und mit einer finanziellen Spende kannst du dazu beitragen, dass wir noch mehr so bewegende Geschichten über das Leben und den Tod bringen können. ERF Medien, die diesen und andere Podcasts produziert, lebt von Spenden. Danke, wenn auch du uns unterstützt. Den Link zum Spenden findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist. Ich bin Evelyn Gutknecht.
Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.